Ja, jetzt haben wir schon so viel Interessantes gehört. Ich hoffe, ihr seid noch alle aufnahmefähig. Ende von diesem Tag. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Kontrastprogramm auch ist zu dem Finsteren, was wir uns zuletzt angeschaut haben, was sicher nötig ist, sich damit auch zu beschäftigen, das zu wissen, was Satan tut, wie Satan wirkt, was Okkultismus ist, und der Begriff Okkultismus bedeutet Verborgenes. Und im Gegensatz dazu steht Gott, der Licht ist, der sich offenbart, der alles ans Licht bringt, der sich mitteilt, der redet. Dieses Thema, wie redet Gott, habe ich so bekommen, ohne weitere Vorgaben. Und ja, als ich begonnen habe, mir das anzuschauen, wie redet Gott, der Bibel, gemerkt, dass ich das Thema ohnehin nicht annähernd irgendwie abdecken kann oder unter die Füße bekommen, und deshalb einfach, lasst uns zusammen nachdenken, wie redet Gott. Einfach so mal quer gehen und uns das anschauen, was uns die Bibel darüber zeigt, wie redet Gott. Ja, Gott kennt, hoffe ich, jeder hier, hat Gott erfahren, eine Vorstellung von Gott. Aber was hat es mit Reden auf sich? Reden, sprechen, tun nur Menschen, oder? Was Reden und Sprechen ist, wenn wir das beschreiben wollen, biologisch, physikalisch, akustisch, was weiß ich, dann ist das recht gut erklärbar heute, ja, dass das zu tun hat mit einer Kompression der Thoraxmuskeln und des Bauchfells, die die Lungenbläschen zusammendrücken, dann steht ein Luftstrom, der steigt auf durch die Luftröhre und wird im Kehlkopf durch die Stimmbänder in Schwingung gebracht, und das Ganze wird dann im Rachenraum modifiziert durch den Gaumen, durch den Kehldeckel, durch die Lippen, die Zunge, die Zähne und was weiß ich. Und dann entstehen dann Töne, und das ist eben Sprechen. Aber wie sieht das bei Gott aus? Wenn in der Bibel steht, Gott spricht, Gott ist ein Geist, sagt die Bibel. Hat Gott einen Kehlkopf, Lippen, Zunge? Wenn wir die Frage jetzt einem Theologen stellen würden, der würde sagen, ach, das Gott spricht, das darfst du nicht so wortwörtlich, das ist ein Anthropomorphismus. Ach so, ja klar. Anthropomorphismus. Also, Gott teilt sich uns so mit, als ob er ein Mensch wäre. Immer wieder in der Bibel. Ja, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig an denen zu erweisen, die auf ihn vertrauen. Sein starker Arm, er rettet aus der Hand der Feinde. Er wird die Feinde unter seine Füße zertreten. Was müssen das für Füße sein, ja? Und die Himmel sind seiner Finger Werk. Gott spricht so, dass wir es uns irgendwie vorstellen können. Und ich denke auch, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott spricht, Gott redet, hat das in den seltensten Fällen etwas mit Akustik und Linguistik und so, mit Sprache zu tun, wie wir sie kennen. Aber da wir nicht wissen, wie wir es anders beschreiben wollen, lasst uns einfach diesen Sprachgebrauch auch so nehmen, wie Gott ihn uns gibt. Und ich finde das eine erste schöne Sache, die wir festhalten können. Gott redet in der Bibel eben anthropomorphistisch so, dass wir es verstehen können. Gott weiß genau, was wir verstehen, im Gegensatz zu uns. Wenn ich euch hier anschaue, dann weiß ich nicht, was ihr versteht. Ob der ein oder andere denkt, was redet ihr da für einen Unsinn? Wo will er überhaupt hin hier? Was, der verfehlt ja das Thema oder so, ja? Aber Gott, wenn Gott spricht, er weiß genau, was er im Gegenüber davon versteht. Und gewöhnlich will er verstanden werden. Es gibt Ausnahmen, wo Gott extra so spricht, dass er nicht verstanden werden kann, werden wir vielleicht auch darauf eingehen. Aber Gott, wenn Gott spricht, dann weiß er, was er damit auslöst. Und er löst immer etwas damit aus. Werner hat im Gebet gesagt, Gott hat... Hallo? Ah ja. Achso. In unsere Finsternis hineingesprochen. Das ist das Erste, was wir von Gottes Reden lesen in der Bibel, direkt dritten Vers. Gott sprach, es werde Licht. Und wenn Gott spricht, als Schöpfer, wie hier, dann geschieht das auch sofort. Es ward Licht. Das ist die unmittelbare Folge. Echt? An die Wand? Okay. Es ward Licht. Und das zeigt auch etwas vom Wesen Gottes. Gott ist Licht, und Gott will sich offenbaren. Gott will, dass in dem Licht erkannt wird, wie er ist. Er will sich uns zeigen. Darum redet er. Reden, wie schon gesagt, hat nichts zu tun mit Sprache nur, sondern mit Offenbarung, mit Kommunikation, mit Information. Wenn Gott als Schöpfer spricht, gibt er Information und dann kommt etwas völlig Neues oder etwas wird umgestaltet. Und wenn Gott sich offenbart, dann zeigt er etwas von sich. Reden hat natürlich auf der anderen Seite zu tun mit Hören, Verstehen und Gehorchen. Und ich habe an ein Beispiel gedacht, wo so ein schöner Kontrast ist. Wenn Gott als Schöpfer spricht, in seiner Schöpfungsmacht, sehen das im Buch Jona so schön, dann ist das, Gott sagt irgendwas und sofort geschieht das. Ja, er wirft einen heftigen Wind auf das Meer, er benutzt das Los, um auf Jona zu zeigen, er befiehlt dem Wind dann sofort wieder aufzuhören und sofort ist es ruhig, kein Lüftchen mehr. Dann bestellt er einen Fisch und befiehlt ihm später, den Jona auszuspeien. Es steht nicht überall, da Gott sprach. Wir haben gesehen, also ganz verschiedene Verben. Er wirft den Wind, er bestellt den Fisch. Ja, bei Bestellen denken wir irgendwie doch eher an so ein Bestellformular. Ja, vielleicht ein Online-Formular, ja, wo man so verschiedene Winde, Windrichtungen, Windstärke, Temperatur, Feuchtigkeit. Ja, da hat er einmal so einen heftigen Wind, vielleicht einen Nordwind, Windstärke 8 zunehmend bis Windstärke 12, eiskalt. Und danach so ein schwülen Ostwind hier, feucht und warm, so richtig. Gott, wie er das macht, er muss nicht sprechen, er muss nichts bestellen. Die Bibel teilt uns das so mit. Wir können gar nicht sagen, was das bei Gott ist. Ich würde sagen, wenn wir sagen, Gott denkt das, das trifft es auch nicht. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie Gott in der Schöpfung alles bewirkt. Nicht nur da, wo uns das mitgeteilt wird, sondern auch alles, wo es nicht da steht, ist von Gott gewirkt. Gott redet und die Schöpfung setzt das um, das, was Gott wirkt. Und dann ist der interessante Gegensatz an der Stelle, das Kapitel beginnt damit, Gott redet zu einem Menschen, Gott redet zu Jona, geh nach Ninive. Und Jona, die Krone der Schöpfung, das höchste Schöpfungswerk Gottes, der Mensch, der tut genau das Gegenteil. Der rennt nach Jaffa in ein Schiff und will nach Tarsis, weit weg von Gott, der ihn gerade beauftragt hat. Und weil dieser Gegensatz so gravierend ist, beschäftigen wir uns im Folgenden mit der zweiten Seite, wenn Gott zu Menschen spricht, sich Menschen zeigt. Wenn er zur Schöpfung spricht, das ist eintönig, das wird sofort umgesetzt, das ist einfach, wie soll man sagen, gar nichts Bemerkenswertes. Gott, der ohnehin alles in seiner Hand hat, der benutzt einfach die Schöpfung in seinen Wegen. Und da ist das Reden wie selbstverständlich, dass wenn Gott was sagt, dass das auch so passiert. Dagegen, wenn Gott zu dem Menschen spricht, dann sehen wir, dass es durchaus nicht immer so, dass der Mensch hört, versteht und schon gar nicht gehorcht. Das ist höchst unterschiedlich. Gott hat in dem Menschen ein Gegenüber geschaffen, in seinem Bild, dem er die Möglichkeit gegeben hat, auf sein Reden zu reagieren, zu entscheiden, wie gehe ich damit um, dass ich Gottes Reden vernehme, Gottes Offenbarung, das, was Gott von sich zeigt. Am bemerkenswertesten ist natürlich, wenn wir an die Gelegenheiten denken, wo Gott tatsächlich so im wortwörtlichen Sinne spricht, wo eine Stimme hörbar ist. Und da ist es interessant, dass Gott, wenn er zu Menschen spricht, sich tatsächlich der menschlichen Sprache bedient. Das ist für Gott kein Kunststück. Er hat die Sprachen geschaffen. Wenn wir an 1. Mose 11 denken, 10, 11, die Geschichte von Turmbau zu Babel und Völker zur Scheuung, Gott gab neue Sprachen den Menschen. Das heißt, er kennt diese Sprachen und er ist in der Lage, sich in jeder gesprochenen Sprache den Menschen verständlich zu machen. Wenn wir das in Apostelgeschichte 7 ja, sehen, wie das zu Pfingsten war, das Apostelgeschichte 2, ja, richtig. Apostelgeschichte 2, wie Gott zu Pfingsten das Pfingstwunder bewirkt, der Heilige Geist, dann sehen wir, das bezieht sich nicht nur auf Sprachen, die Leute sprechen, ohne sie gelernt zu haben, sondern das geht sogar so weit, dass sie in Dialekten sprechen. Und wenn Gott zu den Gläubigen gesprochen hat, dann hat er das so getan, wie ein anderer Mensch zu ihnen sprechen würde, dass sie es absolut verstehen konnten. Gott sprach zu Abraham. Der Engel des Herrn, steht da, sprach zu Abraham. Und wenn wir im Alten Testament vom Engel des Herrn leben, dann ist das der Herr Jesus, der dort erscheint, der dort in Erscheinung tritt und mit den Menschen spricht und handelt. Gott spricht aus dem brennenden Dornbusch zu Mose. Gott spricht zu Samuel. Und ich finde, an der Stelle sieht man am schönsten, wie ähnlich das einem menschlichen Sprechen ist, wie sehr sich Gott da herablässt auf diese Ebene. Samuel, der rennt dreimal zu Eli und glaubt, Eli habe ihn gerufen. Er meint wirklich, eines Menschen Stimme zu hören. Aus der Wolke spricht Gott über den Herrn Jesus, als Johannes ihn im Jordan tauft. Auf dem Berg der Verklärung spricht Gott, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret, aus der Wolke. Und erstaunlich ist immer wieder zu sehen, was das für ein Erlebnis ist, wenn Gott spricht, wie die Jünger da auf den Boden fallen und der Herr sie wieder aufrichten muss, vor Furcht, so eine Erscheinung mitzuerleben, das Reden Gottes so unvermittelt. Und am Kreuz gibt Gott Zeugnis zu dem Herrn Jesus. Einige sagen, es hat gedonnert, andere sagen, ein Engel hat mit ihm geredet. Auch als der Apostel Paulus, damals noch Saulus, die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus hat, ist nicht ganz klar, wie die anderen das erleben, als Paulus das erste Mal davon berichtet oder in der Apostelgeschichte Lukas das erste Mal davon schreibt, heißt es, dass die anderen die Stimme hörten, aber niemand sahen. Paulus schreibt später, dass sie zwar das Licht sahen, aber nichts hörten. Sie haben wohl irgendwas gehört, aber auch nicht verstanden, was Gott da sagte. Das war ein Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und Paulus, wo die anderen Außenstehende waren, die nicht mitbekamen, was da genau der Inhalt war. So sehen wir, das ist schon ganz verschieden, wie das ist, wenn Gott tatsächlich einmal in der Sprache der Menschen, mit Worten der Menschen sich herablässt, so zu sprechen, so einzugreifen. Natürlich, wenn wir über das Reden Gottes reden, ist klar, das geht viel weiter. Es geht nicht nur darum, wenn er tatsächlich Sprache gebraucht, sondern Gott redet durch sein Handeln, durch alles Mögliche. Man kann das vielleicht unterteilen in die allgemeine Offenbarung Gottes. Das sind Dinge, die von Gott immer schon erkannt werden konnten. Und die spezielle Offenbarung, wie Gott in eine bestimmte Situation, zu einem bestimmten Thema, zu bestimmten Menschen redet, wenn wir das etwas konkreter fassen, ja, ist die allgemeine Offenbarung Gottes an alle, an jeden Menschen gerichtet. Er offenbart sich in der Schöpfung, dass es ihn überhaupt gibt, seine Existenz, dass er herrlich und mächtig ist. Seine ewige Kraft und Göttlichkeit werden geschaut in dem Gemachten. Wenn man da etwas tiefer drin eindringt, und da könnte ich jetzt bis morgen früh mit Beispielen durchmachen, was die Schöpfung angeht, da habe ich am Computer so viel Material an Bildern selbst gemacht und aus dem Internet gezogen und den Geschichten dazu, was alles so in der Natur abläuft, an dem Interagieren in der Schöpfung zwischen verschiedenen Tierarten, Pflanzenarten und so weiter, wie das alles aufeinander aufbaut, harmoniert, selbst in der gefallenen Schöpfung noch erkennbar die ewige Kraft, Herrlichkeit, Macht Gottes. Und zwar für jeden Menschen, der darüber nachsinnt. Und auch, dass er eine bewahrende Herrschaft, dass er es ist, der das Ganze am Laufen erhält, dass er dafür sorgt, dass es weitergeht mit der Schöpfung. Dann eine Offenbarung, die jeder Mensch in sich trägt, das ist das Gewissen, die Stimme Gottes in dem Menschen. Seit dem Sündenfall unterscheidet der Mensch Gut und Böse mit seinem Gewissen. Das ist ein Thema für sich, wie das Gewissen arbeitet. Es kann verbogen werden und falsch geeicht werden und arbeitet dann auch nicht mehr zuverlässig, aber grundsätzlich hat jeder Mensch die Möglichkeit, Gott dadurch auch zu erspüren, die Ewigkeit in seinem Herzen. In Psalm 19 ist das so schön erklärt: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Und daneben der Unterschied zwischen dem, was wir mit Reden gewöhnlich bezeichnen, und dieser Offenbarung: Es ist hier keine Rede, keine Worte, und doch gehört wird ihre Stimme, die Botschaft wird verstanden, auch ohne Grammatik, Buchstaben und Worte. Und im Römerbrief beginnt Paulus so mit dieser allerersten und allgemeinsten Form der Offenbarung Gottes. Er sagt, das ist mal die Basis, die teilt jeder Mensch. Deshalb hat niemand eine Entschuldigung, weil selbst dieses Allerwenigste, dass es überhaupt Gott gibt, einen verehrungswürdigen Gott, den wir suchen sollen, das weiß jeder und das wird jeder Gott erklären müssen, warum er sich da nicht auf die Suche gemacht hat, sondern vielleicht sich zum Götzendienst zugewandt hat, wie er dann weitermacht, ja, als er an die Heiden spricht. Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut. Und dann heißt es eben weiter, dass sie ohne Entschuldigung seien. Und dieses wird geschaut, in einigen Übersetzungen ist das wiedergegeben, durch Nachdenken wahrgenommen. Es gibt eben verschiedene Begriffe im Griechischen für sehen und geschaut werden heißt, wenn ich das wirklich betrachte, dann erkenne ich darin Gottes ewige Kraft und Göttlichkeit. Die spezielle Offenbarung Gottes, die ist in gewissem Sinn auch an alle Menschen gerichtet, an alle, die es hören, sein Heilsplan, das, was Gott in seinen Gedanken zur Errettung des Menschen vorbereitet hat. Das soll jedenfalls jetzt 2000 Jahre nach dem Werk des Herrn Jesus eigentlich allen Menschen bekannt geworden sein. Dass Gott einen Heilsplan hat, dass Gott im Sohn geredet hat, dass eine Erlösung da ist. Er teilt sich im Alten Testament einzelnen Gläubigen mit, Männer, mit denen er wie mit einem Freund geredet hat, sich offenbart hat. Er redet durch die Propheten an sein Volk Israel, im Alten Testament und in der Zukunft ist eine spezielle Gruppe, der er sich mitteilt, der gläubige Überrest. Wir haben heute Dinge in der Bibel, Prophetie, die eigentlich für diese Zeit hauptsächlich gedacht ist. Die Zeit, die noch vor uns liegt, wo der gläubige Überrest hier auf der Erde sein wird, aus Israel. Er spricht an die Versammlung, geschrieben drei Aspekte, also er spricht sowohl an die ganze Versammlung, in dem, was er in der Bibel mitteilt, als auch durch den Dienst eines Propheten und Lehrers an eine örtliche Versammlung und auch durch die Geschehnisse der Zeit an die Versammlung weltweit gesehen. Er zeigt uns heute durch verschiedene Geschehnisse, dass es hohe Zeit ist, wie es heißt, dass es Endzeit ist, auf das Ende zugeht. Auch das kann erkannt werden, dass es Reden Gottes durch das, was geschieht, um die Prophetie, die in der Bibel gegeben ist, zu erfüllen. Und er redet auch an einzelne Ungläubige mit verschiedensten Zielen. Mit dem Ziel, sie zur Buße zu bringen, zur Bekehrung, aber auch mit dem Ziel, sie für seine Pläne einzusetzen. Und auch heute noch in besonderer Weise an einzelne Gläubige, damals wie heute. Wenn wir diese Erscheinung gesehen haben des Engels des Herrn, Theologie spricht da von Theophanien, Gottes Erscheinungen, wenn Gott also tatsächlich sich in irgendeiner Form sichtbar macht. Und zuerst denkt man, dass das ein Widerspruch ist zwischen dem, was in Johannes 1 steht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und wir sehen, dass das beides nebeneinander wahr ist. In dem Herrn Jesus haben wir Gott gesehen. Und so ist es auch mit dem Engel des Herrn. Es war eine Erscheinung Gottes. Und trotzdem gibt es auch einen Aspekt Gottes in seiner Allmacht und Größe, den wir nie sehen werden. Wir hatten jetzt auf den Bibelstudientagen im Frühjahr eine Frage anlässlich 1. Timotheus, Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, ob wir jemals den Vater sehen werden. Und wenn wir das so ein bisschen untersucht haben, dann war interessant, dass die Antwort ist, wir haben den Herr Jesus gesehen und sonst gibt es nichts zu sehen, wenn man das mal so platt sagen darf. Ja, der Herr Jesus ist die vollkommene Offenbarung Gottes an den Menschen. Alles, was von Gott erkannt werden kann, kann an dem Herrn Jesus erkannt werden. Und dass es darüber hinaus Aspekte Gottes gibt, die einfach viel zu groß sind, als dass wir als Menschen, die auch in der Ewigkeit irgendwo begrenzt sein werden, sie schauen könnten, sie erfassen könnten, das ist eine andere Sache. Und darauf bezieht sich Johannes, wenn er schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen. Denn es geht ja weiter, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Daran haben wir eben doch Gott gesehen. Gott spricht durch Boten, durch Engel, durch Propheten, Lehrer, Hirten, die Dienste eben, wo Gott Menschen etwas aufträgt, anderen weiterzugeben in der Gemeinde, durch Missionare und durch verschiedenste Medien, Erscheinungen. Ich habe da mal einfach einige aufgeführt. Man könnte das sicher noch beliebig fortsetzen, deshalb habe ich da mal drei Pünktchen hintergemacht oder zwei. Gott hat sein Volk Israel in der Wüste durch die Wolkensäule geleitet. Ganz konkret. Man kann das in Rede übersetzen. Wenn die Wolkensäule hochging, das bedeutet, fertig machen zum Abmarsch, Aufbruch. Wenn die Wolkensäule loszog, das bedeutete, hinterher, und wenn die stehen blieb, hier wird gelagert. Das waren Reden Gottes durch die Erscheinung der Wolken- und Feuersäule. Er hat geredet durch solche Zeichen wie den Mandelblütenstab, als das Volk die Frage hatte, ist Aaron wirklich derjenige, den du für diesen Priesterdienst gewählt hast? Da hat Gott gesagt, legt mal diese 12 Stäbe dahin und der Stab Aarons, der trieb Blüten. Er redet auch in schriftlicher Form, wie mit der Schrift an der Wand. Eine ganz außergewöhnliche Sache, dass Gott überhaupt nicht gebunden ist an irgendeine Mitteilungsweise. Gott beherrscht nicht nur jede gesprochene Sprache, sondern er kann auch jederzeit sich schriftlich äußern. Ein anderes Beispiel wären die Tafeln, die er Mose gab, geschrieben mit dem Finger Gottes, Steintafeln. Eine schriftliche Botschaft von Gott an den Menschen. Er kann sogar den Mund eines Tieres wie der Eselin Bileams auftun, um durch diesen Esel zu dem Bileam zu sprechen. Und er kann sich herablassen, einem Mann wie Gideon ein Zeichen zu geben durch das ausgelegte Vlies, einfach auch so zu reden. Er gab richtige Einrichtungen, um damit regelhaft zu dem Volk zu sprechen, wie Urim und Thummim, zwei Steine im Brustschild des Hohen Priesters oder zwei Lose im Brustschild des Hohen Priesters. Nach der jüdischen Tradition sind das ein schwarzer und ein weißer Stein, die eben für Ja und Nein stehen, die der Hohe Priester in seinem Brustschild in einer Tasche dahinter hatte und wo er dann bei Befragung einen Stein zog und Gott dadurch die Antwort gab, Ja oder Nein, machen oder nicht machen. Das Los, was eingesetzt wurde, als die Stämme das Land unter sich verteilt hatten, was häufiger angewendet wurde, wenn eine Entscheidung von Gott gefragt wurde, was sogar die Apostel im Neuen Testament noch anwenden, um den Nachfolger für Judas zu bestimmen. Ein Reden Gottes durch ein bestimmtes Verfahren, ein Medium. Gott redet durch Träume und Gesichte. Und das ist sicher eine Sache, wir sehen, Gott ist in seinem Reden völlig unbeschränkt. Er kann sich die ganze Schöpfung dabei zunutze machen. Und wir werden gleich sehen, dass es aber das Normale ist, was Gott heute tut, dass er durch sein Wort redet, dass er durch den Jesus geredet hat und dass wir deshalb so viel von ihm erfahren können auf diesem Weg, dass er diese anderen Möglichkeiten kaum noch benutzen muss. Wenn der Mensch nach Gott sucht, wird er ihn auf sein Wort hinweisen und dadurch zu ihm reden. So hat natürlich Gott heute auch noch die Möglichkeit, durch Träume und Gesichte zu reden. Und ich kenne Berichte aus der muslimischen Welt, aus der islamischen Welt, dass das dort häufiger vorkommen soll, weil dort eine so besondere Situation ist, dass eine Religion da ist, eine Kopie Satans, wo die Menschen doch sehr weit verblendet werden, eine Vorstellung von Gott haben, die völlig gedreht ist, dass Gott das, wir haben gehört davon, so heute Morgen gesagt hast, wie schwierig das ist, Moslems zu erreichen mit dem Evangelium, dass man das so direkt gar nicht machen kann, weil es zu einem Missverständnis führt, dass Gott da noch Mittel die Träume benutzt, um die Menschen auf die Suche zu bringen, anzustoßen. Und Gott wirkt in der Geschichte. Die ganze Geschichte des Alten Testaments nach 1. Korinther 10 ist uns zu Vorbildern geschehen, hat eine Bedeutung für uns, dass das damals geschehen ist. Daraus können wir lernen. Und das hört aber nicht mit dem Alten Testament auf. Auch heute erkennen wir in dem, was geschieht, ein Handeln Gottes. Und wenn Gott uns führt, wir haben das eben gehört, so ein bisschen aus Sicht der Mission, dann führt er uns gerne durch die geöffneten Türen. Er zeigt uns einfach, welchen Weg er für uns öffnet. Er zeigt uns auch, wo er einen Weg verschließt, wo er uns auf einem Weg nicht gehen lassen möchte. Reden zu uns durch sein Handeln, durch das, was mit uns geschieht. Er redet durch den Heiligen Geist. Den haben wir als Gläubige in uns wohnend. Gott in uns, die Möglichkeit Gottes auch direkt zu unserem Herzen zu sprechen, wenn wir bereit dafür sind, uns dem öffnen. Er hat geredet durch den Herrn Jesus. Und wir erfahren von diesem Reden durch den Herrn Jesus, durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Hier sind nochmal die beiden besonderen Begebenheiten, wo Gott schriftlich gesprochen hat. Er gab Mose die Gesetzestafeln. Er hat zu dem König Nebukadnezar geredet in einer Vision vom Standbild, in einem Traum, als ein Beispiel dafür, dass Gott auch zu Ungläubigen spricht. Er hat zu dem König Belshazzar durch die Schrift an der Wand gesprochen. Er sprach zu Gideon durch das ausgelegte Vlies. Und was natürlich ganz besonders hervorzuheben ist am Reden Gottes, was das unterscheidet von jedem menschlichen Reden, ist, dass Gott aus einer völlig anderen Perspektive spricht, als der Allwissende und als derjenige, der auch die Zukunft kennt. Als solcher offenbart er seinen Heilsplan, der bis in die Zukunft, bis ans Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht. Er sagt von sich, ich Gott, nein, ich bin Gott und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde, von alters her, was noch nicht geschehen ist. Jesaja 46, Vers 10. Wenn wir uns das mal an so einem Diagramm deutlich machen, ich habe das hier schon verschiedentlich bei Jugendtagen, wenn es um Prophetie ging, aufgelegt, das ist einfach eine Darstellung, finde ich, die sehr gut deutlich macht, was Prophetie ist, eben Reden aus der Perspektive Gottes. Wenn wir uns unsere Raumzeit vorstellen, also die ganze historische Wirklichkeit als ein Raumzeitmodell, also jeder Ort zu jeder Zeit, von Anfang der Schöpfung bis zum Ende, dann sehen wir, dass Gott eben die Zeit, so wie wir sie wahrnehmen, dass Gott da außerhalb steht. Wir können jeden Punkt, auch uns heute, in diesem Raumzeitmodell irgendwo einsortieren. Und die meisten Menschen halten dieses Raumzeitmodell für die Wirklichkeit, für die wirklich abgeschlossene, kausale Wirklichkeit, dass es außerhalb nichts gibt. Und wir wissen, außerhalb steht Gott. Außerhalb ist die Ewigkeit, da ist das Ganze drin eingebettet. Und aus dieser Sicht spricht Gott, der alles schon sieht. Und er spricht dann so, wie er nur als Gott sprechen kann, wie Menschen nicht sprechen können. Ich habe das mal an einem Beispiel hier gezeigt. Das ist eine Prophetie aus dem Propheten Jesaja. Der Jesus liest sie vor in der Synagoge. Er lässt sich die Schriftrolle reichen, liest diese Bibelstelle vor aus Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, die zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, und auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann dreht er die Rolle wieder zusammen, gibt sie zurück. Die Bibelstelle ist damit nicht zu Ende, die geht weiter. Aber der Herr liest sie nur bis dahin. Das war der Punkt der Prophetie, wo sie gerade standen. Er war gekommen, als der Messias Israels, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und das konnte nicht kommen, dieses Gnadenjahr des Herrn. Er wurde vom Volk verworfen. Und so ist das Nächste, was für Israel kommt, der Tag der Rache unseres Gottes. Eine weltweite Drangsalszeit. In Jesaja lesen wir das so wie ein Vers, als ob das alles ein Geschehnis wäre. Und wir sehen, wie sich das erfüllt. Da liegen mindestens 2000 Jahre dazwischen. Zwischen dem, was Jesaja schreibt in Vers 1 und 2 und dem, was dann kommt, der Tag der Rache unseres Gottes. Und dann geht es weiter, Israel kehrt um. Der gläubige Überrest Israel, sie kehren um, nehmen ihren Messias an und dann heißt es, um den trauernden Zions aufzusetzen, Kopfschmuck statt Asche, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit, ja, das wird ein erneuertes Volk sein, im tausendjährigen Reich, ein Volk, was geschlossen an den Herrn Jesus als Messias glaubt, zu seiner Verherrlichung. Das wird eine Zeit sein, 1000 Jahre, wo Gott in Gerechtigkeit sich hier verherrlichen wird, eine gerechte Herrschaft haben wird auf der Erde. So sehen wir, dass das mit vielen Versen im Alten Testament so ist, in der Prophetie, dass sie einfach eine Linie vorzeichnen, die Gott heute schon so sieht, die aber sich in der Zeit schrittweise erst enthüllt und erfüllt. Das ist etwas ganz Besonderes, worüber wir staunen können beim Reden Gottes. Und wo man sich erstmal daran gewöhnen muss, wenn man solche Propheten wie Jesaja liest, dass nicht alles so ganz einfach ist, dass eben verschiedene Phasen da in einem Satz erwähnt werden, weil Gott halt so sprechen kann, weil er heute immer schon die Erfüllung und Vollendung vor Augen hat. Und die Stelle hat der Klaus schon angeführt, Hebräer 1, die ersten drei Verse, da wird dieser Unterschied deutlich gemacht. Der Unterschied in Gottes Reden im Alten Testament, in der ganzen Zeit davor und dem, was nun neu beginnt mit dem Herrn Jesus. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise, da haben wir etwas von gesehen, ja, wie vielfältig das ist, welche verschiedenen Mittel Gott benutzt hat, ob das Gerichte waren, seine Propheten waren, sein schriftliches Gesetz war, was er gegeben hat, vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Eben in den Propheten bedeutet, da ist es aufgeschrieben, wie vielfältig das war. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend, alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend und so weiter. Da wird über den Herrn Jesus gesprochen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Der Jesus ist Gott, wie er in die Schöpfung eintritt als Mensch. Gott und Mensch. Gott redet im Sohn und offenbart sich damit, einem Lied singen wir ohne Hülle, wirklich völlig, ohne etwas zurückzuhalten. Alles, was der Mensch verstehen kann und erfassen kann, kann er an dem Herrn Jesus sehen, von Gott. Diese drei Kapitel zeigen das am schönsten. Hebräer 1, Kolosser 1, Johannes 1. Der Jesus als völlige Offenbarung Gottes, als Schöpfer, Mensch und Gott. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles war durch dasselbe und ohne dasselbe war auch nicht eines, das geworden ist. Ich glaube, man könnte lange dabei stehen bleiben, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass der Jesus als das Wort bezeichnet wird, das Logos. Da steckt dieses Reden drin, Information, Kommunikation, Offenbarung, das, was Gott mitteilt, Wort, Information, das, was Gott zeigen möchte. Wir finden das später nochmal in der Offenbarung, dass der Jesus wirklich so benannt wird, er ist das Wort Gottes. Er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand. Sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Er tritt die Kälter des Weines, des Grimms, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Offenbarung 19, Vers 13 bis 16. So wird ihn die Menschheit zum Gericht erleben, wenn er kommt als der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist eine Seite, die bis heute an dem Mensch Jesus Christus nicht zu sehen ist. Die Seite des Richters, des Herrschers. Er kam als Diener und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist eine Seite, die erst zukünftig sich in dem Herrn Jesus zeigen wird. Man kann vielleicht sagen, er hat Gott vollkommen offenbart, aber noch nicht vollständig. Es ist noch nicht jede Seite Gottes an ihm zu sehen. Und ich hoffe, dass alle hier zu denen gehören, die ihn so nicht erleben werden als Richter, sondern die ihn als Erlöser heute erleben können. Gott hat in seinem Wort gesprochen, durch Inspiration, durch Einhauchung. Das ist nichts anderes als Reden Gottes durch seinen Geist, durch Menschen, die er dazu benutzt, sein Reden Schrift werden zu lassen, Wort werden zu lassen. In 2. Petrus 1, Vers 20 wird erklärt, was Inspiration ist, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, nicht der Wille der Autoren der biblischen Bücher war entscheidend, sondern dass sie vom Geist getrieben das redeten, was Gott geredet haben wollte. Er hat diese Männer benutzt, er kannte ihre Vorgeschichte, ihre Gedanken, ihre Neigungen, er hat alles das mit einbezogen, damit wir heute das in Händen halten, was Wort Gottes ist. Vieles davon verstanden sie selber nicht. Das finde ich eine sehr schöne Stelle, die das zeigt. Ja, wenn Petrus schreibt über die Schreiber der Bibel, die Propheten, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von der Herrlichkeit danach zuvor zeugte, welchen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Das heißt, da schrieben Propheten Prophezeiungen auf und die dachten auch darüber, Mensch, was hast du hier denn geschrieben? Ja, denen war klar, sie haben im Geist etwas zu Papier gebracht, um es weiterzugeben, um es bis auf heute zu erhalten für die Nachwelt. Aber was das jetzt bedeutete, darüber dachten sie nach und wussten die Lösung noch nicht, hatten noch keine Ahnung davon, was Gott in dem Herrn Jesus tun würde, wovon sie schrieben. Sie schrieben es für uns. Sie schrieben es, schreibt der Petrus den Gläubigen damals, und es gilt für uns heute auch, wir haben Dinge, die wir heute lesen, wo die Autoren selbst nicht wussten, was sie da schrieben, die uns heute etwas zu sagen haben, die zeigen, was jetzt in der Zukunft kommt, was aber erst heute verstanden werden kann. Und das sind Sachen, wo selbst die Engel, bis es sich dann erfüllt hat, keine Ahnung hatten, was, ich sag mal, führt Gott im Schilde, was tut er, was kommt jetzt? Als der Jesus am Kreuz hing, da war vorher der Engelwelt auch nicht offenbar, was ist Gottes Ziel damit? Was tut Gott jetzt? Warum greift er nicht ein? Warum lässt er das zu? Sein Sohn in den Händen der Menschen am Kreuz, die Legionen der Engel standen bereit, sofort einzugreifen auf ein Wort Gottes hin, aber Gott lässt das zu. Unbegreiflich. Und Satan hatte auch, wenn wir das so sagen dürfen, ich denke, die Bibel gibt uns das Recht, das so zu sehen. Keine Ahnung, warum er den Sohn Gottes ans Kreuz bringen durfte, warum Gott ihm diese Freiheit ließ, dass er da seine größte Niederlage erleben würde in dem Schuldlosen, der für uns zur Sünde wurde, den er dort ans Kreuz brachte. Ja, das ist ja klein geschrieben, vielleicht schlagen wir da lieber die Stelle auf, aus Jeremia 36. Ich finde, dieser Text ist sehr gut dazu geeignet, zu sehen, was Wort Gottes ist. Der Jesus sagt über sein Wort, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort bleibt. Der Mensch hat keine Gewalt darüber. Wir können Gottes Reden weder verhindern, noch das, was er offenbart hat und gesprochen hat, wieder aus der Welt schaffen. Gott wacht darüber. Und hier ist das besonders schön. Wir lesen Jeremia 36, Abvers 2 und Abvers 1 schon. Es geschah im 4. Jahr Joachims, des Sohns Josias, des Königs von Juda, da erging das Wort von Seiten des Herrn, das Wort Gottes, an Jeremia, indem er sprach: Nimm dir eine Buchrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen, von dem Tag an, als ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias bis auf diesen Tag. Ab Vers 4. Und Jeremia rief Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias auf eine Buchrolle alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte. Da wird das Wort Gottes zur Buchrolle. Gott hatte Jeremia diese Worte gegeben, er beschäftigte einen Schreiber, der vielleicht geübter war als er selbst darin, diese Worte schnell aufzuschreiben, und der nimmt sich so eine Pergamentrolle oder Papyrusrolle damals und schreibt das auf. Und Jeremia gebot Baruch und sprach: Ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen, so geh du hin und lies aus der Rolle, was du aus meinem Mund aufgeschrieben hast, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Tag des Fastens. Und du sollst es auch vor den Ohren aller Juden lesen, die aus ihren Städten kommen. So wird aus dem Wort Gottes das gepredigte Wort Gottes. Das Ziel ist immer, dass Gott mit seinem Wort alle erreicht, an die es gerichtet ist. Und dazu dient die Predigt, dass sein Wort gelesen wird, gepredigt wird, ausgelegt wird, gelehrt wird. Und das war hier der Dienst, den der Baruch bekommen hat, in den Tempel zu gehen und dort diese Worte Jeremias öffentlich vorzulesen. Gut, wir wollen das nicht alles lesen, das hören dann einige von den Obersten des Volkes, königliche Räte, und sie sind schockiert darüber, was sie da hören, denn das ist eine Botschaft, die es in sich hatte, eine Botschaft des Gerichts. Und sie sagen, das muss sofort der König erfahren, das ist ja ein Hammer, was du hier vorliest. Komm mal mit! Dann nehmen sie den mit und bringen ihn zu dem König, und dort musst du das nochmal vorlesen. Oder gibt ihm die Rolle mit, die lesen sie vor dem König vor. Einer dieser Räte, der Jehudi, Vers 23, liest die vor dem König. Es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlenbeckens vernichtet war. So geht dieser König mit dem Wort Gottes um. Aber mit dem Wort Gottes oder mit einer Buchrolle? Er hat die Botschaft abgelehnt, aber das Wort Gottes konnte er nicht vernichten. Er konnte zwar eine Buchrolle verbrennen, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden an sein Medium. Wir sehen Vers 27. Nachdem der König die Rolle und die Worte verbrannt hatte, die Baruch aus dem Mund Jeremias aufgeschrieben hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia, indem er sprach: Nimm dir wieder eine andere Rolle und schreibe darauf alle vorherigen Worte, die auf der vorherigen Rolle waren, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Du schreibst das einfach nochmal auf. Das ist für Gott doch überhaupt kein Problem, sein Wort genauso nochmal zu geben, wenn das mal so ein Grundtext oder Urtext, wie man sagt, ja, diese ursprüngliche erste Form, wie in diesem Fall verloren geht. Der Autor ist doch Gott. Von Gott kommt doch das, was da geschrieben wird. Und so hat Gott einfach diese Worte, die der König da verbrannt hat, genauso nochmal gegeben. Nein, wir können nicht das Wort Gottes verbrennen. Wir können Bibeln verbrennen, und das ist oft genug gemacht worden. Es gab immer wieder Versuche, das Wort Gottes, die Bibel aus der Welt zu schaffen, sie auszurotten, sie wirklich vollständig zu vernichten. Und Gott hat darüber gewacht, dass sie heute verbreiteter ist als je zuvor. Bibelteile in annähernd 5000 Sprachen auf der Erde. In fast jeder Sprache inzwischen, die von Menschen gesprochen wird, gibt es das Wort Gottes. Ein Wirken Gottes, der darüber wacht, dass sein Wort bleibt. Und sein Wort ist Wahrheit. Durchweg das Kennzeichen des Reden Gottes, dass es Wahrheit ist. Dass es dem entspricht, was Realität ist, was wirklich ist. Ein großer Kontrast zu unserem Reden. Wir reden längst nicht immer nur das, was Wahrheit ist. Ob wissend oder unwissend, reden wir viel Verkehrtes. Ich gedacht, man könnte als Kontrast jetzt aus Jakobus mal lesen, was er über die Zunge schreibt. Das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Das sind sehr interessante Verse. Oder in den Sprüchen, was dort geschrieben ist, wie wir reden sollen, wie wir nicht reden sollen. Ein ganzes Thema für sich, was Reden angeht. Wenn wir sehen, wie redet Gott, wahrhaftig, zielführend, so dass keins seiner Worte umsonst gesprochen ist, und was, wie gehen wir mit Sprache, mit Rede um, was richten wir für einen Schaden an, damit wir reden. Was Jesus sagt, was Gott sagt, das sind Worte, die Geist und Leben sind. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sagt der Jesus, sind Geist und sind Leben. Und um das spezielle Reden, die spezielle Offenbarung Gottes wahrzunehmen, ist es oft nötig, dass der Mensch erstmal den Geist Gottes hat, dass er ein Gläubiger ist. Viele Dinge in der Bibel können nur die Gläubigen verstehen. Was alle verstehen können, ist, du bist ein Sünder, du brauchst Erlösung, der Jesus starb für dich. Die Basics, der Aufruf Gottes an jeden Menschen, das kann jeder Mensch verstehen, auch wenn diese Worte dem natürlichen Menschen eine Torheit sind. Aber viele Sachen können nur durch das Wirken des Geistes, der in uns ist, offenbart werden. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist von unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes am Herzen des Menschen, wenn man es wirken lässt. Und wir haben schon gesagt, dass Gott heute andere Mittel benutzt, so wie im Alten Testament oft durch Wunder gesprochen hat. Das ist aus dem Grund kaum noch der Fall, weil wir in dem Herrn Jesus und in seinem Wort der Bibel diese vollständige Offenbarung vorliegen haben. Dieser Ausschnitt hier, Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie dieselben hören? Schützt man zuerst bei dem Vers, oder? Warum kann Abraham von Mose sprechen? Das ist aus der Szene, wo der reiche Mann in der Hölle, im Hades ist, und er dort mit dem Abraham spricht und ihm sagt, er soll den Lazarus doch zu den Brüdern auf der Erde schicken, einen aus den Toten mal schicken, dass sie wach werden, ein Wunder tun, dann würden sie hören. Dann schickt den Lazarus, den kennen die alle. Die waren alle bei mir zu Hause, gingen da ein und aus, meine Brüder. Wenn der Lazarus jetzt kommt und denen sagt, es gibt eine Hölle, ich habe den Reichen da sitzen sehen, euren Bruder, dann bekehren sie sich. Nein, sagt der Abraham, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie dieselben hören. Und vielleicht war das nicht überzeugend für die damals, aber kurze Zeit später macht der Herr genau das. Er erweckt einen Lazarus aus den Toten auf, einen, der schon 3 Tage da liegt, der schon riecht, der schon verwest. Und was ist die Folge? Glauben jetzt alle an ihn? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie versuchen noch das zu vertuschen und sagen, Mensch, was machen wir jetzt? Das ist ja ein offensichtliches Wunder, das kann ja keiner leugnen. Das haben wir alle mitgekriegt. Der lag im Grab und roch schon und jetzt ist er wieder da und läuft rum und ist auferweckt aus den Toten. Was machen wir jetzt? Da gibt der Jesus den Beweis davon, es ist überhaupt nicht so, dass die Wunder eine ganz andere Wirkung haben als Mose und die Propheten, als das, was ich als Wort Gottes euch geoffenbart habe, euch anvertraut habe. Und das gilt heute noch. Wenn wir glauben, dass die Funktion eines Wunders wäre, Leute zu überführen, dann irren wir uns. Das war nie die Funktion von Wundern. Mit Wundern hat Gott bestätigt, wenn er einen Weg ging, der eine neue Richtung einschlug. Wenn er den Juden deutlich macht, ihr habt das Alte Testament, das kam von mir, das Gesetz wurde von mir gegeben, aber jetzt, in dem Herrn Jesus habe ich geredet, das ist etwas Neues. Und dann tat er Wunder. oder als das Gesetz eingeführt wurde. Und es mag sein, dass wenn eine neue Kultur heute mit dem Evangelium erreicht wird, dass das nochmal so eine Phase ist, wo Gott Wunder tut, um die Leute von etwas ganz neu, um das zu bestätigen, zu besiegeln. Aber das tut er, wenn Leute schon glauben, damit sie gefestigt werden, nicht um Leute zu überführen. Dafür Mose und die Propheten, das geoffenbarte Wort Gottes, das hat die Funktion, das Herz zu erreichen und zu überführen. Dann ist es ganz verschieden, wie das zu uns kam, das Wort Gottes. Wir haben gerade gesehen, das Beispiel von dem Jeremia, der über seinen Schreiber einfach was schreiben lässt, das vom Geist direkt bekommt. Wenn wir sehen, wie das bei der Offenbarung des Johannes war, habe ich extra hintergeschrieben, nicht jede Offenbarung eben, aber da wird das dann so erwähnt, nein, ich lasse mal eben nochmal den Text, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Offenbarung 1, Vers 1 und 2. Hier sehen wir diesen Ablauf von Gottes Reden bis zur Verkündigung. Gott gab dem Herrn Jesus diese Offenbarung, der gab sie durch einen Engel, dem Johannes, der gibt sie mir, der ich das lese, und euch, der ich das hier zu euch dann vorlese und predige. Das ist der Weg, auf dem Gottes Offenbarung den Zuhörer erreicht. Was immer gleich ist, im Wort Gottes, für uns heute ist das der Heilige Geist, die wirksame Kraft ist, die das Verständnis vermittelt, der uns in die ganze Wahrheit einführt, wie Johannes das schreibt. Er war es, der den Mensch, den Autor benutzt hat, um es zu Papier zu bringen. Er ist es, der darüber wacht, dass wir das in Händen halten heute und auch bei Übersetzungen, dass die Gedanken Gottes in jeder Sprache auszudrücken sind und verstanden werden und der dem Leser ins Herz auch das Verständnis, das rechte Verständnis des Wortes Gottes gibt. Gott redet durch die Bibel zu uns und wir können auch zu Gott reden. Ich habe gedacht, es ist ganz gut, das nochmal gegenüberzustellen, dass nicht nur Gott zu uns redet, sondern dass wir auch zu Gott reden. Das hier ist ein alter Telegraph. Kennt sicher keiner von uns mehr aus der Praxis, gibt es nur noch in Museen, diese Dinger. Der besteht aus zwei Elementen. Das eine hier ist der sogenannte Taster, ja, die Morse-Taste, und das andere der Summer. Der gibt jedes Mal, wenn er einen Impuls kriegt, so einen diese Morsetöne halt, ja. Und ich habe gedacht, das ist ein gutes Beispiel zu zeigen. Gebet und Bibel. Durch das Gebet sprechen wir zu Gott, durch die Bibel spricht Gott zu uns. Natürlich, wenn wir im Gebet vor Gott sind, unser Herz für ihn öffnen, kann er auch zu uns sprechen. Aber gewöhnlich ist das Gebet unser Mittel, zu Gott zu sprechen, alles vor ihm auszubreiten. Und er möchte die Bibel benutzen, unser Lesen in der Bibel, um uns auf Sachen hinzuweisen, um uns dadurch zu leiten. Wenn wir ihn darum bitten, dass er zu uns spricht und dann die Bibel lesen, dass Gott die Bibel benutzen kann, um uns zu führen, um heute noch zu uns zu sprechen. Und was ich noch eine interessante Parallele finde bei diesem Telegrafen, die Leute, die das wirklich drauf hatten, die das ihr Leben lang gemacht haben, die konnten diese Summertöne so hören, wie wir jemand sprechen hören. Ja? Die brauchten das nicht aufschreiben, die brauchten das nicht umsetzen, die hörten das Getuckel und konnten einem so sagen, was da gesagt wurde. Ja? Und daneben steht so, sagen, hör mal, ist doch nur geknattert, was hörst du da? Ja, das ist doch noch ruhig. Ja? Komm um 8.30 Uhr, wachte am Bahnhof und übersetzt dann dieses Geknatter aus dem, zur Sache der Übung. Ja? Jeder Morsefunker, ich glaube, das wird heute nicht mehr gelehrt, weil die Morse-Technik sich überlebt hat. Der konnte das damals auch. Ja? Der musste nicht mit dem Stift enträtseln, dreimal Pünktchen ist A oder so. Und das bedeutet, der hörte einfach an diesem Getute, was da gesagt wurde. Und so kann das mit dem Reden Gottes auch sein in der Bibel. Ja? Dass man beim ersten Lesen vielleicht nicht so viel mitnimmt und noch einen Zettel daneben liegen hat, wo man die Punkte und Striche dekodiert, ja? Sich langsam einarbeitet. Aber je mehr man drin liest, desto klarer wird das Ganze, ja. Und irgendwann kommt man vielleicht ein bisschen dahin, dass man wie so ein alter Morsefunker einfach Gott bittet, die Bibel liest und auch einen Gewinn davon hat, ja. Ich denke, das ist auch nicht immer sofort der Fall, aber je mehr man die Zusammenhänge verstanden hat, und desto geläufiger wird das, ja. So ähnlich wie so ein Morsefunker. Und wenn wir zum letzten Punkt kommen, Gott will durch uns reden. Und ich denke, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wenn wir das Thema Evangelisation hatten heute Morgen, Mission. Gott möchte uns benutzen, um zu reden zu Menschen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das Evangelium wird geglaubt durch das gepredigte Wort Gottes. Römer 10, Vers 14 und 17. Wie werden sie nun den anrufen, welchen sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von welchem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das ist Gottes vorgesehener Weg, Menschen mit seinem Wort zu erreichen. Dass sein Wort gepredigt wird, gehört wird, angenommen wird. Und Gott hatte ja alle Möglichkeiten, haben wir gesehen, ihm ist überhaupt nichts verwehrt. Er könnte auch fertige Übersetzungen aus dem Himmel fallen lassen, in jeder Sprache. Er könnte wenigstens den Missionaren diese Gabe geben, eine Fremdsprache wie ihre eigene zu sprechen, so aus dem Nichts. Wenn man sieht, was das für eine Arbeit ist für Missionare, sich so eine eingeborene Sprache zu erarbeiten. Sicher alle schon mal solche Berichte gehört. Wir haben in Hückeswagen, Stuxfeld, die deutsche Zentrale von Lutheran Mission, da ist jeden ersten Montag im Monat ein MMM, Monday Missionary Meeting, da sind dann Missionare aus allen möglichen Ländern, die kommen und halten Missionsberichte, erzählen von ihrer Arbeit, und das ist immens, was sie auch für Probleme haben, wie viele Jahre und wie viel Fleiß sie aufwenden müssen, bis sie eine Sprache so weit sich erarbeitet haben, dass sie sich sicher genug fühlen, das Wort Gottes in diese Sprache zu übertragen. Da fragt man sich doch, wenn Gott doch diese Möglichkeiten einfach alle so hat, ihm gar keine Grenzen gesetzt sind, warum benutzt er nicht wenigstens an der Stelle, wenn einer bereit ist, alles auf sich zu nehmen, das mal dem das wie so ein Geschenk zufallen zu lassen. So über Nacht, ja, dass er die Sprache auf einmal versteht und schreibt. Und die Fragen könnte man ja immer stellen, ja. Warum benutzt Gott nicht schon vor 2000 Jahren Engel, um auf der ganzen Welt das Evangelium zu verkündigen? Warum hat er gewartet, bis Menschen dazu bereit sind, dass das so lange gedauert hat, dass es an die Enden der Erde dringt? Und doch ist das der Weg Gottes. Und wir müssen das einfach akzeptieren und uns vielleicht die Frage stellen, wo benutzt er mich in diesem Weg? Wenn es tatsächlich so ist, dass Gott den Menschen benutzt, um sein Wort zu predigen, habe ich dann deine Aufgabe? Ich habe sie sicher, das ist ein Befehl an alle Menschen, geht hin. Und die Frage ist jetzt, wo ist mein Aufgabenfeld? Wo will Gott auch durch mich reden? Und wir haben heute gesehen, dass Mission ein Thema ist, was weit weg von zu Hause führen kann, dass es aber genauso im eigenen Umfeld die Möglichkeit gibt, Mission auszuüben und den Bedarf immer mehr, auch in Deutschland. Und dass es viele andere Möglichkeiten gibt, in der Gemeinde zu reden, das, was Gott aufträgt, eben als Hirten, als Lehrer, als Evangelisten. Und dabei bedeutet Verkündigung, dass es zusammengehört mit unserem Leben. Da hat Matthias auch heute Morgen mehrfach darauf hingewiesen, dass das kein Widerspruch sein darf, dass das zueinander passen muss. Aber auch, und ich denke, die Gefahr ist größer, dass es beides zusammengehört, dass wir nicht sagen können, ja, ich versuche Zeugnis zu sein, damit die anderen das so sehen, aber sagen, das liegt mir nicht so, das kann ich nicht. Dazu hat Gott wirklich uns die Sprache gegeben, dass auch wir reden können. Und diese Verse aus Römer, die lassen nur den Schluss zu, dass es wirklich um das gepredigte, um das gesprochene Wort, die Botschaft geht, die wir auch aussprechen. Das andere, das gehört dazu, aber es reicht nicht alleine aus. Es kann dazu führen natürlich, dass der andere den ersten Schritt macht und dich fragt. Sag mal, du bist anders, das und das ist mir aufgefallen. Warum, wieso, und dann hast du die Gelegenheit und so, ja. Das kann so rum sein, es ist sicher nicht jedermanns Sache, so auf andere zuzugehen, wie Matthias das uns vorstellen konnte. Das ist sicher auch eine besondere Gabe, eine besondere Befähigung, die Gott so führen kann, wenn er jemand so benutzt. Aber in jedem Fall will er, dass wir dazu bereit sind, dass er durch uns reden kann. Habe ich gedacht, dass dazu noch eine Begebenheit ganz gut passt, die wir vielleicht miteinander noch lesen. Auch um wieder zurückzukommen zu dem Thema, was wir heute Morgen hatten. Tiers hat gesagt, es ist nicht unbedingt ein Vergnügen, ja, das Evangelium irgendwie etwas zu sagen. Denn es ist nur selten so, dass man dann umarmt wird, wenn man sich gebrauchen lässt, Worte Gottes zu reden. Die sind für den Menschen oft nicht das, was er hören möchte. Aber es ist so, dass uns Schuld trifft, wenn wir schweigen. Wenn wir uns dem wirklich verweigern, wenn wir deutlich empfinden, jetzt müsste ich reden, und dann blockieren. In 2. Könige 7 haben wir eine Begebenheit. Da geht es um die Belagerung von Samaria, der Hauptstadt des Nordreichs, des Königreichs Israel. Das wird belagert von den Syrern und der Belagerungsring um die Stadt, der ist so eng, dass die Hungersnot so schlimm ist, dass die Leute hinterher Taubenmist und Eselsköpfe essen, weil sie überhaupt nichts mehr haben, ihre eigenen Kinder schlachten. Grauenhafte Zustände, und dann sind da diese Aussätzigen vor den Toren der Stadt. Oh, das ist. Die Aussätzigen waren natürlich unrein, der Aussatz war eine ansteckende Krankheit, die durften nicht in die Stadt, die saßen vor der Stadt und die sprechen jetzt zueinander. Angesichts dieser Belagerung bekamen die natürlich auch nichts mehr zu essen. Was bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, lasst uns in die Stadt gehen, so ist die Hungersnot in der Stadt und wir werden doch sterben. Und wenn wir hier bleiben, so werden wir auch sterben. Und nun kommt und lasst uns zum Lager der Syrer überlaufen. Wenn sie uns leben lassen, so leben wir. Und wenn sie uns töten, so sterben wir. So machten sie sich in der Dämmerung auf, um ins Lager der Syrer zu kommen. Und sie kamen an das Ende des Lagers der Syrer, und siehe, kein Mensch war da. Denn der Herr hatte das Lager der Syrer ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Und sie sprachen einer zum anderen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung, und sie ließen ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager so wie es war, zurück und flohen um ihr Leben. Als nun jene Aussätzigen an das Ende des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken, und sie nahmen daraus Silber und Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt, und sie nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Da sprachen sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Und dann gehen sie in die Stadt und sagen das, und natürlich wird denen so nicht geglaubt. Aber da es ja sowieso für die Stadt alles zu spät ist, keine Rettung in Sicht ist, sagt der König, dann gucken wir jetzt mal nach, ob das vielleicht doch stimmt. Und dann schickt er Pferde dahin und sie sehen, die haben recht, das Lager ist verlassen und damit ist die Stadt gerettet. Nahrung im Überfluss. Und ich finde so interessant diese Einsicht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Es kommt uns irgendwie bekannt vor, die gute Botschaft, Evangelion. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Und wir sind wie diese Aussätzigen, wir sehen erstmal tatsächlich, es ist Erlösung da und wir nehmen und packen erstmal die Taschen voll, und das auch, okay, ja, es ist wirklich für uns. Wir dürfen nehmen, so viel wir packen können. Aber wir dürfen nicht schweigen. Und das ist eben diese Sache, das fällt ihnen dann auch schlagartig ein. Mensch, in der Stadt, da verhungern Minute für Minute die Menschen und wir sitzen hier und schwelgen. Wir können das ganze Lager plündern, Aber wenn wir das nicht sofort erzählen, dann werden wir schuldig an allen, die jetzt sterben, weil sie wirklich verhungern. Und so ähnlich ist das mit uns heute genauso. Wir haben diesen Überfluss kennengelernt. Alles, was Gott redet, wie Gott sich uns offenbart hat, dass er im Sohn geredet hat und erlöst hat. Und wir dürfen im Überfluss davon nehmen für uns selber, aber wir dürfen nicht schweigen. Schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Apostel Paulus konnte sagen, am Ende, ich aber bin rein von der Blutschuld aller, oder wie heißt das, Apostelgeschichte. Und das finde ich jetzt in der Neuen nicht 19, oder 20. Die man gerade im Vers hat. Danke, Vers 26. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus war jemand, der sich wirklich so gebrauchen ließ, wie Gott sich das vorstellt, um sein Wort zu reden, weiterzugeben, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und es ist heute so, wie in der Stadt Samaria damals, die Hungersnot, wenn wir dafür Augen haben, sehen wir die auch hier um uns rum, dass Leute wirklich verzweifeln, was da eben denken, wie du erzählt hattest, davon Schluss machen zu wollen. Du hast jetzt nicht ausgeführt, was dein Hintergrund war, die Verzweiflung, aber ich denke, es gibt viele Jugendliche, die diese Leere empfinden, die wirklich ständig diese Gedanken haben, ob es nicht wirklich besser wäre, Schluss zu machen. Es gibt wirklich nichts zu beißen, ja. Ich habe von einer Gruppe gehört bei StudiVZ, nannte die sich, in Helft in Afrika vergehen jede Minute 60 Sekunden. Das ist ein Quatsch, ja? Sollte lustig sein. Das ist natürlich eine Persiflage auf diese ganzen Aufrufe. Jede Sekunde gehen so und so viel Hektar Regenwald kaputt und so viel Ökosysteme kippen um. Und eben, man kann das schon nicht mehr hören, was alles jede Sekunde und jede Minute auf der Welt passiert. Aber diese eine Botschaft, jede Minute gehen so und so viele Seelen in die ewige Verdammnis, die ist nicht zum Lachen. Und das ist das, was Gott uns heute noch zuruft. Schweigen wir aber, so wird uns Schuld treffen.